Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist Wimbledon und es ist Middle Sunday. Und ganz in der neuen Tradition des Turnieres, wo man sonntags nicht mehr frei macht, machen auch wir Tennisproleten nicht frei und haben beschlossen, heute mal die erste Woche des dritten Grand Slam des Jahres zu rekapitulieren. Und das mache ich heute gemeinsam mit Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Henrike. Ja, ich habe den Tag schon begonnen damit herauszufinden, warum mein Mikrofon nicht mehr funktioniert. Daher heute vom Handy aus. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. Aber ja, ich freue mich über die erste Woche, die wir gesehen haben. Ich fand die sehr unterhaltsam und ich denke mal, dass wir sowohl bei den Damen als auch bei den Herren echt schon die ein oder andere spannende Story miterleben durften diese Woche.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, wir haben uns natürlich die Woche über darüber unterhalten und auch, ich glaube gestern oder am Freitag, ich glaube am Freitag war es auch mal kurz mit Tobi geschrieben und ich hatte auch den Eindruck, dass unser aller Gefühl war, dass es ein recht emotionales Wimbledon war, also sehr, sehr positiv, sehr, sehr bunt auch, was ja nicht immer vorkommt. Ich weiß nicht, ob es auch hilft, dass das Wetter natürlich sehr gut ist. Also in Wimbledon kann es ja auch gerne mal regnen. Und das, finde ich, macht es dann immer so ein bisschen üssig. Aber jetzt so mit der Sonne, fast schon ein bisschen zu viel, ist schon ganz nett.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch noch ein Punkt, wo ich sogar dran denken musste jetzt die erste Woche, weil es gab ja dann doch hin und wieder auch mal Matches, die abgebrochen werden abends wegen der Dunkelheit, am nächsten Tag fortgesetzt werden. Und da musste ich mich nämlich an das eine Jahr erinnern. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das gewesen ist, wo das ja gerade in der ersten Woche so ganz extrem geregnet hatte. Und war das sogar erst vor 2 Jahren? Ich hätte nämlich sogar gedacht, dass das am Ende schon länger her ist. Aber es ist gut möglich, ja.
Und, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ich
weiß nämlich auch noch, dass Tobi da verzweifelt ist wegen des Tippspiels, weil nachher alles durcheinander gewesen ist.
Das stimmt, da waren Tobi und ich auch ein wenig pleased, weil
ja, gefühlt... Ja, und auch keiner mehr wusste eigentlich, wann er wie was tippen soll. Also das war wirklich absolutes Chaos.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wir hatten teilweise Matches, Erstrunden-Matches, die dann gefühlt erst am Donnerstag anfingen. Und wir mussten aber hinterher feststellen, dass unsere Tipp-Community Vollprofis sind, weil abgesehen vom Überblick behalten, was ja dann so ein bisschen unser Job war, und da hilft die tolle Excel-Tabelle, die Tobi mal angelegt hat, auf jeden Fall, hat die Tipp-Community da wirklich gut durchgehalten. Ich meine mich zu erinnern, dass es da relativ wenige Stolper gab. Insofern... ja, ist es dann aus dieser Sicht doch wieder ganz gut gegangen. Aber fürs Guckerlebnis sind dann natürlich so Wetterbedingungen wie jetzt doch ein bisschen netter.
Ja, denn es läuft wirklich sehr, sehr rund für die Organisatoren. Und ja, Henrike, ich glaube, das ist eine Geschichte, mit der wir anfangen müssen aus der ersten Woche. Gerade aus deutscher Sicht natürlich Jan-Lennard Struff. Wir haben uns, glaube ich, nämlich in der Vorschau noch drüber unterhalten, aus unserer Sicht eigentlich ja ein gutes Rasenspiel mitbringt oder vielleicht auch nicht. Das haben wir irgendwie mit so einem Fragezeichen versehen, denn er ist in Wimbledon noch nie richtig weit gekommen. Aber jetzt, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch die Vorschau gehört und sich ein Herz gefasst, läuft es für ihn so gut wie noch nie. Er steht im Achtelfinale, er hatte ein Match dabei mit 45 Assen, die er geschlagen hat. Ich glaube, Goran Ivanisevic, der hat einen feuchten Traum gehabt davon, als er diese Statistik gelesen hat. Und ja, bei Jan-Lennard Struff kann man mal wieder sagen, das Spätwerk von ihm, wenn man das so zusammenfassen möchte, ist wahnsinnig interessant, weil er nicht nur es immer wieder schafft, aus so kleineren Tiefs sich herauszuspielen, zurückzukehren in die Top 100, sondern dann irgendwie auch immer noch so ein i-Tüpfelchen zu setzen, was neu ist in seiner Karriere und halt auch im, ja, ich weiß nicht, wie alt ist er jetzt, ich glaube 36, in dem Alter nochmal zeigt, dass er halt auch bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, ist eine ganz besondere Leistung.
Ja, das hat er ja auch auf Prime gesagt. Amazon Prime überträgt ja Wimbledon und da gibt es natürlich auch ein deutschsprachiges Übertragungsteam, sage ich jetzt mal, die ihn dann auch auf dem Platz interviewt haben und später auch im Studio. Und da hat er dann auch noch mal betont, dass dieses nie aufgeben sich halt auszahlt. Und ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Er ist da ja durchaus sehr stoisch, würde ich sagen. Und hat dann halt auch im Studio selber lachen müssen, dass er sagte, mit 36 das erste Mal in die vierte Runde von Wimbledon zu kommen, nimmt er dann auch gerne mit. Und er hat ein sehr gutes Spiel für Rasen. Ich würde sagen, da kann man das eigentlich weglassen. Das eigentlich kommt dann erst wieder rein im Sinne von, kannst du das dann auch nutzen? Denn ich weiß nicht, also Struff ist natürlich ein Spieler, den kannst du ideal so für Lehrbücher benutzen. Ich finde, der hat ein technisch sehr sauberes Spiel in allen Aspekten. Und das kommt auf Wimbledon. In Wimbledon finde ich natürlich noch mal mehr raus, weil es da halt in seinem ganzen Facettenreichtum, also auch die Qualitäten, die er am Netz hat und im Übergang zum Netz da natürlich noch mal extrem zu tragen kommen. Und umso schöner ist es natürlich, dass er sich jetzt da so durchgearbeitet hat. Also die erste Runde gegen Baez oder da, glaube ich, konnte man mit rechnen, dass er die zieht. Danach Nakashima hat man dann mit den 5 Sätzen schon gesehen, dass es härter ist, der ein unangenehmer Gegner sein kann. Aber da hat er tatsächlich dann auch die Pause, die sind ja auch in die Pause gerauscht, weil es so spät war, hat er dann das Ganze in 5 Sätzen gezogen und dann natürlich sein Glanzstück gegen Medvedev. Irre, dieses Match. Also, ich habe es auch dann mit Marcel Meinert, der ist ja auch für Prime in London, da haben wir dann kurz geschrieben, weil er hatte das Match kommentiert und wir hatten uns dann kollektiv gefreut. Und dann meinte ich zu Marcel, dass Struffi es eigentlich geschafft hat, Medvedev genau da zu treffen, wo es Medvedev am meisten wehtut, nämlich wenn man ihm auf den Sack geht. Und du hast richtig gemerkt, wie Medvedev mit diesen Schwankungen des Matches, dass er vorne lag und dann wieder einen kassiert hat, so gar nicht zurechtkam und Struff da halt quasi einer etwas ruhigeren Natur sich gedacht hat, naja, gut, fädel ich jetzt hier einen durch, ne?
Ja, das ist ja etwas, was ich früher zumindest, ja, weiß ich nicht, hätte man ihm das auch zum Vorwurf machen können, aber da wurde ja schon oft gesagt, ha, der Jan-Lennard Struff, der ist vielleicht ein bisschen zu ruhig. Das endet vielleicht dann auch oft in so einer gewissen Emotionslosigkeit. Und ich finde jetzt gerade auch in dem Match gegen Nakashima, war das ja am Ende seine ganz große Stärke. Also auch, dass er dann im fünften Satz nach dieser Wiederaufnahme, finde ich, von Anfang an zeigt, dass er mental der viel gesetteltere Akteur ist, weswegen ich eigentlich auch von Anfang an sicher war, dass er das denn gewinnt. Und ja, vielleicht hat sich da auch noch mal was verändert, ne? Weil du hattest es gerade gesagt, er hat immer schon ein Rasenspiel gehabt. Er hat es vielleicht nie nur so ganz nutzen können oder dann halt in den entscheidenden Wochen, die Rasensaison ist noch mal kurz, zusammenbekommen. Aber er hat natürlich auch von dieser mentalen Stärke jetzt noch mal viel mehr profitiert, eben gerade natürlich, wenn dein eigenes Spiel läuft. Also vielleicht ziehe ich das auch ein bisschen zurück und sage, er hat sich gar nicht mental noch mal weiterentwickelt, sondern er nutzt das natürlich jetzt auch noch mal besser, wenn einfach sein Spiel funktioniert.
Ja, ich denke, da kommt halt auch dann dazu, dass es einfach mal läuft. Und gerade auf Rasen ist das natürlich sehr entscheidend, dass alles zusammenpasst, weil der Belag dir einfach eine Chance gibt. Und wenn du die nicht nutzt, ist danach halt oft auch vorbei. Ne? Wir sehen das ja immer wieder. Kassierst du einen Break, dann ist meistens der Satz weg. Gut, da ist jetzt Struff genau das Gegenbeispiel für. Das zeigt wahrscheinlich auch nochmal, wie besonders die Leistung gegen Medvedev war, der sich in bester Tommy Haas Natur auch verbal deutlich angefressen gezeigt hat. Also war schon teilweise ein bisschen witzig, das zu sehen. Man soll ja nicht schadenfroh sein, aber sagen wir mal so, ich war schon sehr auf Struffis Seite in diesem Match. Und dann geht es dir halt auch schnell weg. Und wenn dann aber alles zusammenpasst, ich glaube, das können wir dann auch noch mal vielleicht bei Sverre anbringen, dann rutscht das natürlich auch schön durch, ne? Dann sieht das auch ziemlich nice aus. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir in dem emotionsgeladenen Matchup gegen Hubert Hurkacz, was da kommt. Also, das wird bestimmt Tobi, wird sich das rot in den Kalender angestrichen haben, dass seine zwei Lieblingsspieler Jan-Lennart Struff und Hubert Hurkacz aufeinandertreffen.
Ich denke, er wird eine schlaflose Nacht haben, definitiv. Vielleicht ja sogar auch zwei, die er dann jetzt haben könnte.
Weiß.
Ja, aber also bin ich auch mega gespannt. Vom Gefühl her würde man erstmal sagen, das wären natürlich locker entweder drei oder sogar fünf Tiebreaks. Aber mal abwarten, wie das Match verläuft. Aber klar ist ja auch so echt so ein 50-50-Ding. Kann man irgendwie überhaupt keine
Ja.
Prognose wagen. Wen du auch gerade erwähnt hast und ja, wer auch natürlich von irgendwie neuer Selbstsicherheit profitiert, ist Alexander Zverev. Der, glaube ich, so souverän und sicher durch eine erste Woche Wimbledon gegangen ist, wie selten in seiner Karriere.
Ja, würde ich auch sagen. Also dem merkt man an, dass diese Last des Grand Slam-Titels von ihm runtergefallen ist. Gut, das ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, self-fulfilling prophecy. Ich meine, ich weiß es nicht. Hätte er Roland Garros nicht gewonnen, hätte es natürlich sein können, dass er danach trotzdem so gut spielt wie jetzt. Das werden wir nie genau wissen. Aber du merkst ihm das schon an, dass er unglaublich selbstbewusst gerade ist und fantastisches Tennis spielt. Also das muss man ihm jetzt auch mal lassen, dass er wirklich dicht an der Grundlinie bleibt, die Linien sucht, sich auch versucht, taktisch gut zu stellen, geht gut ans Netz vor. Hatte ich dann auch mit Marcel, ich merke gerade, dass ich mich mit Marcel die Woche viel ausgetauscht habe, hatte ich dann auch geschrieben, dass ich dachte, boah, das sieht so richtig nach Rasentennis aus, was Zverev da spielt. Und ich glaube, ein großer Gradmesser des Selbstbewusstseins ist bei Zverev auch immer der Aufschlag. Und da hat er ja jetzt den ersten Aufschlag nach, was haben wir denn jetzt, drei Matches? Er muss ja jetzt gegen Jiří Lehečka ran. Hat er tatsächlich in Wimbledon den zurzeit Durchschnittsrekord für die Geschwindigkeit des ersten Aufschlags, nämlich bei 212 km/h. Also er schlägt den ersten Aufschlag von allen Spielerinnen und Spielern am allerschnellsten im Durchschnitt auf und das merkst du schon. Also er kommt auch mit seinem zweiten zurecht, so ist es jetzt nicht, aber du siehst einfach, wie er da durch die Matches durchkommt und wie er auch, und ich glaube, das ist natürlich in einem Grand Slam auch immer sehr wichtig, einfach Kraft sparen kann, ne? Er spielt das, was er muss, und es reicht. Das ist zwar natürlich optisch nicht immer schön und manchmal würdest du auch denken, ach, könntest du jetzt mal ein bisschen schicker, ne? Aber andererseits, wenn es auch damit reicht, warum soll ich mir die Mühe geben, ne? Lehečka wird jetzt ein Test, weil der halt rasen kann. Aber bis jetzt muss ich sagen, beeindruckt mich Zverev da schon.
Ja, war jetzt gerade mein Gedanke, als du Letzka erwähnt hast, dass wir wahrscheinlich vor 1 oder 2 Jahren gesagt hätten, gut, jetzt ist er ins Achtelfinale gekommen, weil er hatte eine ganz akzeptable Auslosung, da konnte er sich irgendwie so durchspielen. Aber jetzt trifft er auf den ersten richtigen Rasengegner und dann wird wahrscheinlich Schluss sein und er verliert das irgendwie in 4 Sätzen oder so. Und das Gefühl, nein, aber also das war jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber das Gefühl hat man jetzt halt nicht mehr. Also mich würde es
Überhaupt
jetzt auch
nicht.
nicht wundern, wenn er gegen ihn in 3 Sätzen gewinnt. Und daran merken wir ja, gerade wenn wir über Alexander Zverev auf Rasen sprechen, dass sich da halt schon was verändert hat. Und das ist ja genau der Punkt. Klar, er hat sein Spiel auch dieses Jahr ein bisschen verändert, auch auf Rasen. Aber was diese Mentalität angeht, ich finde auch diese Ausstrahlung, die er jetzt irgendwie plötzlich hat, das ist halt schon echt Wahnsinn.
Ja, und ich fand, ich habe komischerweise seine Matches viel gesehen, weil da ich immer einen Slot frei hatte. Also diese Woche war arbeitsmäßig leider nicht so viel Wimbledon gucken drin. Und ich fand, was mir erstaunlich aufgefallen ist oder mir persönlich aufgefallen ist, und du kannst ja sagen, ob das ist, ich fand enorm interessant, wie gut er den Ball auch von, also diese tief liegenden Bälle einfach auch quasi nur wieder zurückgespielt hat und denen eine neue Richtung gegeben hat. Er ist wirklich sehr, sehr konsequent, nicht immer, also gerade im Match jetzt dem letzten gegen Giron, da hat er sich dann so ein bisschen in den späteren Phasen wieder hinter die Grundlinie drücken lassen, aber für seine Verhältnisse jetzt auch nicht extrem. Ich fand es erstaunlich, wie gut er die Bälle aus der Grundlinienregion aufgenommen und zurückgespielt hat und damit gearbeitet hat. Es fiel schon sehr auf und das war auch das, was bei mir so diesen Rasentennis-Eindruck machte, ne? Es sah schon sehr, sehr bewusst aus und das ist ja etwas, was man bei Alexander Zverev aus früheren Zeiten nicht so kennt. Da ist er dann halt wirklich viel über seine Power, seine Kraft und sein Durchhaltevermögen gekommen, seine Physis einfach. Und das ist eine sehr andere Form, die man jetzt von ihm sieht. Und ich muss sagen, es steht ihm natürlich schon gut in diesem Turnier.
Ja, von daher sind wir aktuell sogar guter Dinge, dass wir zwei deutsche Herren lange im Turnier sehen werden. Wollen wir noch einen Satz zu Jannik Sinner verlieren, Henrike? Denn es gab ja vor dem Turnier diese große Fitnessfrage, die dann, das hatte Schwelli ja auch in der Vorschau gesagt, wahrscheinlich gar nicht so Thema sein wird, weil das Wetter relativ moderat ist in Wimbledon und da die Hitze nicht so zuschlagen wird. Also nach dem ersten Match war ich ratlos, ob es jetzt an der Fitness liegt. Mittlerweile würde ich sagen, ja, die Fitness wirkt irgendwie okay, aber so richtig hundertprozentig Jannik Sinner sehen wir irgendwie aktuell nicht. Oder wie siehst du das?
Ja, würde ich mitgehen. Also ich muss sagen, als ich gesehen habe, dass er die erste Runde gegen Kecmanovic spielt, war ich schon so, dass ich gedacht habe, oh, das ist für jemanden, der gar keinen Rasentennis in der Saison hatte, ein harter Auftaktgegner, weil Kecmanovic kann rasen. Ich meine auch, dass das eins der ersten Matches waren, die wir zusammen in Halle gesehen haben.
Ja, musste ich
Erinnerst du
auch
dich,
gerade dran
ne,
denken.
dass
Ja,
wir, glaube ich, das
richtig.
erste Match, was wir gemeinsam live gesehen haben, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es ging, da war Kecmanovic auf jeden Fall dabei. Und da hat er mich dann schon beeindruckt. Klar, Kecmanovic ist jetzt kein Top-Top-Spieler, aber gerade auf Rasen ist er wirklich grundsolide und kann dir echt auf den Sack gehen. Und das hat er auch gezeigt. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt gegen Sinner gewinnt. Aber er hat ihm durchaus gezeigt, ne, dass er hier jetzt auch kein Selbstläufer wird. Danach hat sich dann Sinner gegen Borgisch und Jensen Brooksby solide in drei Sätzen durchgespielt, aber ich würde dir zustimmen, es hat jetzt nicht dieselbe Aura wie vielleicht noch zu Beginn des Jahres, dass man denkt, okay, da ist jetzt nichts zu holen. Er wirkt so ein bisschen, ja, eher auf mentaler Ebene, ne? So angeschlagen. Man muss mal gucken. Also hier in Deutschland soll ja das Wetter jetzt nächste Woche temperaturmäßig doch wieder ein bisschen hochschießen. Ist halt die Frage, wie das dann in London sein wird. Ob da dann für ihn noch so eine Zusatzbelastung kommt, wenn quasi auch die Gegnerqualität härter wird. Muss man mal schauen. Aber andererseits zeichnet es natürlich einen Topspieler wie ein Sinner auch aus, dass er halt auch mit vielleicht nur 60% seiner Maximalleistung eben immer noch deutlich besser ist als jeder andere, ne?
Ja, genau, das ist am Ende die entscheidende Frage. Ob wir Jannik Sinner in Nöten sehen, wenn er zum ersten Mal auf einen Kontrahenten trifft, der ihn nochmal ganz anders fordert von seinem Spiel. Ich gucke gerade jetzt auch parallel nochmal auf den Draw. Das ist halt genau die
Dito mache
Frage,
ich
ne?
auch gerade, weil ich auch
Also
mal gucken
Rukac,
wollte.
Rukac oder Struff im Viertelfinale?
Das ist dann schon härter, ne? Weil auch Hurkacz natürlich ja durchaus nicht komplett schlecht durch dieses Turnier gekommen ist, ne? Sicherlich ja gut, ich meine Wimbledon süß. Wimbledon schreibt bei sich auf der Website immer so ein Upset dagegen und ich weiß nicht, ob die erste Runde gegen Casper Ruud wirklich ein Upset zu nennen ist, weil
Ja, natürlich durch
Rüd
die
und
Setzung,
Rasen,
ne?
ne? Durch
Ja,
die
also.
Setzung, klar. Aber ich meine, Hurkacz hat in drei Sätzen gegen Rüd gewonnen, dann in drei Sätzen gegen Ofner, der auch Rasen durchaus kann, und dann in vier Sätzen gegen Tommy Paul, der diese Rasensaison auch nicht ganz schlecht unterwegs war. Also, und dann jetzt gegen den Struff. der sicherlich auch nicht der leichteste Gegner ist, den du dir aussuchen kannst. Also egal, wer von den beiden durchkommt, die werden zumindest mit viel Rückenwind dahin gehen. Ob das jetzt reicht, einen Sinner zu schlagen, weiß ich nicht. Aber danach dann Djokovic, Ogier Aliassime, Davidovic Fokino oder Safiulin, der ja auch so ein bisschen seinen Moment da wieder erlebt.
Ja, absolut.
Schauen wir mal. Also sagen wir mal so, Sinner ist natürlich jetzt auch, zumindest würde ich es so bewerten, entgegengekommen, dass er ein ganz gutes Draw erwischt hat, für ohne Rasentraining reinzukommen. Ne? Wobei, Mochizuki oder Mochizuki, ich kann leider kein Japanisch, es tut mir ganz doll leid, der hat sich da ja auch durchgebissen. Insofern wird er natürlich auch gucken, was er da reißen kann. Ich bin gespannt, aber wahrscheinlich wird das am Ende wieder so ein Ding sein, dass der Sinner sagt, ach, leck mich doch am Arsch, was die drei Podcast-Dröten da sagen. Ich ziehe das hier durch.
Wenn ihr die Folge hört, wisst ihr wahrscheinlich schon mehr, denn am heutigen Sonntag, Aufnahmetag, spielt genau diese Hälfte das Achtelfinale. Ja, und Henrike, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Damen. Und da würde ich mal anfangen, denn ich glaube, darüber können wir das Thema ganz gut aufmachen, mit unserem, ich würde fast sagen, meistgenannten Tipp in der Vorschau, nämlich Elena Rybakina, weil wir meinten, also so richtig ein Gefühl hat man irgendwie nicht. Vielleicht wird es eine absolute Überraschung, ein Name, den man gar nicht auf dem Schirm hat, oder es wird Elena Rybakina. Das war irgendwie so die Grundstimmung.
Ja, ich habe es nicht getippt und ich bin ganz froh.
Du nicht, genau. Aber ja, nun ist Rybakina raus und es ist natürlich eine Überraschung gewesen. Andererseits, ja, es ist natürlich auch nicht so ganz ihr Jahr bisher zusammengefasst. Klar, auf Rasen ist es immer noch mal was anderes. Swiatek ist jetzt rausgegangen. Erhöht das jetzt die Chance aus deiner Sicht, dass das wirklich darauf hinausläuft, dass wir eine quasi neue Wimbledon-Siegerin haben, wo wir vielleicht in 10 Jahren sagen werden, Mensch, das waren ihre berühmten 2 Wochen? Oder würdest du vom Gefühl her sagen, dass sogar Arina Sabalenka gerade jetzt die Chance hat?
Naja, also ganz ehrlich, wenn es Barbora Krejcikova nicht zieht, haben wir zwangsläufig eine neue Wimbledon-Siegerin, weil alle anderen, die noch drin sind, entweder noch nie einen Grand-Slam-Titel gewonnen haben oder eben nicht Wimbledon.
Insofern, stimmt, hast du durchaus recht. Ja. Wobei bei Sabalenka könnten wir zumindest sicher sein, dass das nicht ihre einzigen 2 Wochen wären.
Wo ja, sie ja. Und auch bei Osaka. Ich freue mich ja so auf Sabalenka gegen Osaka, weil die beiden derzeit ganz gut drauf sind und mich das unglaublich interessieren würde. Überhaupt muss ich ehrlich sagen, wenn ich mir das jetzt hier mal in der Gesamtheit die 4. Runde der Damen angucke, bin ich wirklich, wenn man jetzt mal auch auf das Geläuf guckt, absolut entzückt von dieser 4. Runde, weil wir sehen Sabalenka gegen Osaka, Muchova gegen Krejcikova, also das wird, was Rasentennis angeht, glaube ich, richtig Spaß machen. Dann Pegula gegen Jovic, Bencic gegen Goff, Ashlyn Krüger, die fällt natürlich so ein bisschen raus, gegen Kostyuk. Dann Paolini gegen Eala. Paolini, auch ganz spannend, die sich da so still und heimlich, weil niemand mehr damit rechnet, dann doch in die 4. Runde gespielt hat. Kies gegen Noskova und dann Mertens gegen Buskova. Mertens hat Rybakina rausgehauen. Und das hat mich dann natürlich für Elise Mertens so ein bisschen gefreut, weil Elise Mertens einfach das Spiel für Rasen hat. Und sie es irgendwie nie so ganz geschafft hat, mal diese Stiche zu setzen gegen die wirklichen Top-Leute. Klar, da muss man, glaube ich, auch fair in der Einordnung sein und sagen, Elena Rybakina hat nicht ihre beste Rasensaison und vielleicht auch nicht ihr allerbestes Jahr, zumindest jetzt in den letzten Wochen erwischt. Aber Elise Mertens ist halt trotzdem eine, die gerne so Chancen auch mal liegen lässt. Und insofern finde ich das finde ich es natürlich auch irgendwie schön, weil es das Ganze auch auflockert. Würde auch sagen, dass es durchaus nicht unverdient ist, weil sie eine wahnsinnig gute Rasenspielerin ist. Ja, und dann Świątek, die von Eala geschlagen wurde. Das hatte ich jetzt ein bisschen auf dem Zettel. Nicht im Sinne von, dass ich weiß nicht, ob ich das so dann getippt hätte, hätte ich das Tippspiel mitgemacht. Aber da hatte ich schon in der Vorschau, also als ich übers Draw gegangen bin, mir die Frage gestellt, ob es da dann nicht zu Ende ist, weil Eala gerade so gut drauf ist und sie ja Świątek auch in den vorherigen Treffen durchaus besiegt und oder genervt hat. Insofern schauen wir mal. Aber um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, ich habe jetzt sehr viele Worte benutzt, um deine Frage zu beantworten. Also ich glaube, wenn Sabalenka Osaka schlägt, dann wird ihr Selbstbewusstsein sicherlich nicht drunter leiden. Also sie ist in einer sehr guten Ausgangslage, sich gut ins Finale vorzuspielen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für sie vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass momentan der Fokus nicht komplett auf ihr liegt. Muss man mal schauen. Also sie hat viel liegen lassen in diesem Jahr und ich kann mir vorstellen, dass sie natürlich gewillt ist, das zu ändern.
Da kann man von ausgehen, das stimmt. Ich finde halt beim Blick jetzt auf den Draw bei den Damen ja echt verrückt, wie sich die obere und die untere Hälfte unterscheiden. Ne? Also du hast oben Sabalenka Osaka, du hast eine Muchova gegen Krejcikova, Pegula spielt gegen Jovic, Bencic gegen Goff. Und dann hast du im unteren Teil Paulini, für die es mich auch freut, dass sie in Wimbledon dieses Jahr wieder weit kommt, die jetzt gegen Iala spielt, natürlich auch ein spannendes Match. Krüger gegen Kostyuk, Kies gegen Noskova, Buschkova gegen Mertens. Jetzt alles nicht unbekannte Namen, aber von der Wucht her natürlich, also die obere Hälfte, da ist man ja fast geneigt zu sagen, wer sich da ins Finale durchsetzt, ist dann auch irgendwie die Favoritin im Finale.
Ich bin auch gespannt jetzt, wie sich das durchzieht. Also wer sich quasi von den oberen Top-Namen dann gegen die vielleicht nicht unbedingt zu erwartenden Leute durchsetzt. Ich bin gespannt, aber das genau macht das Turnier ja auch irgendwie so spannend. Ne? Meine hatten wir ja auch bei den Herren durchaus den einen oder anderen Upset. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es aber auch gut, weil ich finde, es haben sich einfach gute Partien für dieses Geläuf einfach ergeben. Und dann ist es vom Angucken schön. Dann tritt klar, wenn natürlich jemand ein Fan ist oder nicht, aber ich finde, dann tritt so diese Frage, wer gewinnt, ne, oder wer möchte ich, das gewinnt, so ein bisschen in den Hintergrund und man kann das Gucken genießen. Also zumindest bei mir ist es dann so. Ich kann mit allen von denen leben, weißt du?
Ja, also dass ich jetzt eine Spielerin hätte, wo ich sagen würde, also da wünsche ich mir jetzt ganz besonders, dass sie gewinnt, kann ich auch nicht sagen. Klar, man hat natürlich so ein bisschen die Osaka-Wiederauferstehungsstory, ne? Das wäre natürlich von der Wucht her irgendwie total verrückt. Der Bencic, das ist ja auch immer irgendwie so unser Wunschgeheimtipp, wird man es natürlich auch wahnsinnig gönnen, wenn sie so ein Ding
Bei
nochmal
mir ist es
holt.
halt Muchova, ne? Also das ist die
Ja.
einzige von denen, wo ich da jetzt gerade so ein bisschen mehr für route, weil ich sie einfach ihr Spiel so mag. Aber wie gesagt, ich kann mit allen von denen leben, ne?
Wir werden es gar nicht mal nächsten Sonntag, sondern schon nächsten Samstag erfahren. Und ja, wollen wir noch einen Blick zum Abschluss machen auf die deutschen Spielerinnen? Da hatten wir ja die Prognose, dass die Auslosung sehr unglücklich war, sehr schwierige Lose gewartet haben auf die deutschen Spielerinnen. Und ja, am Ende ist es dann leider auch so gekommen, wie wir es ja schon so ein bisschen vorhergesagt haben, ne? Nämlich, dass einfach früh Schluss ist und keine der Spielerinnen sich lange im Turnier halten kann, sondern erste Runde Endstation. Tatjana Maria hat es dann noch in die zweite Runde geschafft, ist da gegen Jovic gescheitert, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, so war es aus DTB-Sicht dann leider schnell erzählt auf Damenseite Wimbledon 2026.
Ja, so ist es. Also ich glaube, das muss man einfach so akzeptieren, dass da die Qualität nicht reicht. Und dann will ich da gar nicht mehr so zu sagen. Ne? Natürlich muss man das irgendwie für sich aufarbeiten, aber das müssen die Spielerinnen in diesem Falle vor allen Dingen für sich selber tun. Und dann muss der DTB für sich überlegen, welche Konsequenz er daraus zieht. Also ich wage da jetzt mal die Parallele auch zum Fußball. Letzten Endes bin ich da, aber beim Fußball, weil es mich halt auch wirklich wenig interessiert, was da jetzt passiert ist oder nicht, will ich mich da aber auch nicht so lange im Elend suhlen, weißt du? Weil man kann das auch irgendwann, zumindest für mein persönliches Empfinden, und das kann ja jeder anders sehen, auch so ein bisschen kaputt reden. Weil ich glaube, wir alle wissen, woran es scheitert. Und da kann man jetzt gucken, ob man da eine Lösung für findet oder nicht. Und das würde ich, glaube ich, allen von den Spielerinnen, die es ja in diesem Falle vor allem trifft, zugute halten wollen, dass die, glaube ich, alle keinen Bock auf diese Performance haben und sich da ihre Teile zu denken werden. Und insofern finde ich das für meinen Teil ein bisschen müßig, das jetzt noch auszudiskutieren. Aber wenn du da noch einen schlauen Einwand hast, lasse ich mich da natürlich drauf ein.
Nee, das wäre sogar mein Punkt gewesen in ähnlicher Weise. Denn ich muss sagen, ich fand es dieses Mal eigentlich ganz gut, dass wir jetzt nicht wieder so eine Grundsatzdebatte über das deutsche Frauentennis hatten. Im Sinne von, oh, die Ergebnisse sind ganz schlecht und müssen wir jetzt irgendwie alles auf den Kopf stellen? Denn, also wenn wir uns das Feld jetzt mal angeguckt haben, ich meine, wir haben ja mit Eva Lüss auch eine Ella Seidel, Spielerin dazwischen, die noch viel Entwicklung vor sich haben, wo gerade vielleicht auch Wimbledon nochmal ein spezielleres Thema ist, ne, mit dem Rasentennis. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und da habe ich mich jetzt auch nochmal zurückerinnert, wir sind ja nun auf, gerade eigentlich auf Damenseite in den letzten Jahren in Wimbledon verwöhnt worden. Ne? Also mit dem Viertelfinale zwischen Niemeyer und Maria, wo wir dann sogar eine Halbfinalistin hatten, Laura Siegemund, die ja auch performt hatte auf Rasen. Und das war eher so der Punkt, den ich für mich fast positiv rausgenommen habe, dass jetzt nicht es so üblich wird, dass nach jedem Grand Slam alle irgendwie ganz unruhig werden und irgendwelche Reformen gefordert werden und man letztendlich den Fehler macht, dass man nachher mehr Politik macht, als dass man sich mit dem Sport auseinandersetzt.
Ja, da wir sollten die Politik bei der Politik lassen. Ich meine, was so Reformen angeht, hatten wir ja die letzten Tage auch so unsere spannenden Entwicklungen, wo ich mich bei manchen auch frage, ob da alle länger als 2 Minuten drüber nachgedacht haben, aber das Fass will ich gar nicht aufmachen, ja.
Wobei der Tennisprofi sagt sich, was habt ihr denn alle? Wenn ich kurzfristig irgendwo zum Turnier nicht antreten kann, ich brauche auch immer gleich für einen Tag einen Attest.
Das stimmt. Die werden sich nicht aufregen. Ich glaube, die deutschen Hausärzte und Hausärztinnen schon, weil die sind jetzt die Gelackmeierten, die diesen ganzen Schwung da nämlich ertragen dürfen. Ob das jetzt so im Sinne des Erfinders war. Anyway, wir sind auch kein Politik-Podcast.
Ja, ich wollte gerade sagen, du fängst den Beitrag an mit die Politik soll mal bei der Politik bleiben.
Und dann diskutierst du. Ich weiß, aber das, weißt du, da siehst du mal, dass mich in den letzten Tagen manche Dinge mehr emotional abgeholt haben als Wimbledon. Apropos emotional abgeholt, vielleicht kriegen wir so die Kurve und schließen das Ganze hier on a high note ab. Ich möchte einen Namen in den Raum werfen, um auch von der Politik wegzukommen zu schöneren Dingen. Und das ist jetzt genau auf alle Aspekte des Schönen gemeint, die man finden kann. Grigor Dimitrov hat sich, glaube ich, mit Wimbledon wieder so ein bisschen versöhnt, würde ich sagen.
Ja, beziehungsweise er ist jetzt halt wieder da, wo es letztes Jahr geendet hat. Ne? Also letztes Jahr war ja Schluss gegen Jannik Sinner, verletzungsbedingt, 2-0 Satzführung im Achtelfinale. Und ja, er war so ein bisschen der, ich glaube sogar nicht nur so ein bisschen, der tragische Held des Turniers. Jetzt hat das wieder geschafft, spielt gegen den Briten Ferry, der auch eine Wildcard übrigens hat, genau wie Dimitrov. Das vergisst man auch so ein bisschen, finde ich, dass Dimitrov ja mit einer Wildcard überhaupt erst ins Hauptfeld gekommen ist. Und ja, kann jetzt natürlich, glaube ich, erst so richtig mit dem nächsten Sieg, wenn es dann ins Viertelfinale geht, mit dieser Geschichte vom letzten Jahr abschließen. Wir hatten es ja in der Vorschau schon gesagt, ne? Also er wäre natürlich echt jemand, dem man so einen Finaleinzug oder so wahnsinnig gönnen würde. Wenn man auf die Hälfte schaut, ist natürlich die Chance auch gar nicht so gering. Ne? Also mit Deminor, Kobolli, Fritz, Bublik, Lehetska, Zverev, alles Spieler, die rasen können. Guck mal, dass wir das jetzt sogar über Zverev schon sagen.
Ganz komisch, ne?
Ja, aber es ist ja wirklich was dran. Also, das sind natürlich alles Spieler, die gesetzt sind, die gute Performance auf Rasen gezeigt haben, teilweise auch schon viele Jahre. Trotzdem würde ich es halt nicht ausschließen, dass er das schaffen könnte.
Absolut. Ich meine, klar, so richtig, so, da hast du nicht Unrecht. Ich meine, so richtig ist Wiedergutmachen für sich selber wird er wahrscheinlich erst, wenn er dann die eine Runde weiterkommt. Aber ich glaube, für ihn ist es halt auch jetzt schon dieses, dass es dann wieder läuft, weil Dimitrov ist ja jetzt schon nun mal eine ganze Weile wieder zurück auf der Tour und es hat ja nicht so richtig gegriffen. Und dass er das jetzt dann irgendwie doch wieder bekommt, finde ich dann schon ganz egal, wie jetzt das nächste Match ausgeht für ihn, finde ich dann doch schon eine wirklich einfach schöne Sache für ihn, dass er auch dieses Gefühl da wieder zurückbekommt. Ich meine, das kann man natürlich auch irgendwie fast schon auch so ein bisschen über seinen Gegner sagen, über Matteo Berrettini, da geben die beiden sich ja die Klinke an, in die Hand, was den Körper angeht oder die Verletzungen angeht, nicht das glücklichste Händchen erwischt haben. Insofern war das so ein bisschen das Feel-Good-Ding und ich würde es Dimitrov durchaus gönnen, da, dass er da das Viertelfinale zieht und sich dann da auch so ein bisschen quasi emotional wieder rehabilitieren kann. Ja.
Ja, wir werden es beobachten, genauso wie den weiteren Turnierverlauf in den kommenden Tagen. Hoffen wir, dass es auch mit gutem Wetter weitergeht und damit auch auf den Außenplätzen die Juniorenkonkurrenz, die es gibt, Juniorinnen, Doppel werden gespielt. Es ist ja wirklich viel, viel los auf der Anlage. Gerade wenn ihr mal da gewesen seid bei so einem Grand Slam, habt ihr das, glaube ich, auch selber erlebt, dass die zweite Woche auch durchaus nicht langweilig wird, wenn man so über die Anlage geht. Ja, schreibt uns gerne, was eure Eindrücke waren von der ersten Woche, ob es vielleicht auch eine Geschichte gegeben hat aus den ersten Tagen, wo ihr sagt, ja, die habt ihr vielleicht jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Kontakt@tennisproleten.de ist die Mailadresse. Gerne natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Und dann, Herr Henrike, harren wir mal der Dinge, die da so kommen in den nächsten 8 Tagen, die wir noch vor uns haben.
Ja, genau. Und wer jetzt früh Bock hat auf Tennis, ab 12 Uhr Krawitz-Bütz gegen Cabral-Miedler, kann man ja eigentlich mit in den Tag starten, oder?
Das finde ich, ist ein guter Aufgalopp. Werde ich nachher auch tun. Richtig. Ja, Henrike, ich danke dir auch für den lockeren Austausch und wir hören uns in der nächsten Woche alle wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.
Tschüss.